Ich habe euch heute Morgen einen Text aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht. Wir bleiben in unserer Reihe Beziehungen erleben und ich möchte gerne am Anfang noch beten. Vater, ich danke dir wirklich, dass wir Beziehungen leben, erleben dürfen, auch wenn wir jetzt gerade einen Abschied erleben, aber dass wir einfach miteinander Gemeindefamilie sind und dass du mit jedem von uns bist und auch weiterziehst oder auch uns zusammenbringst. Und danke, dass wir Beziehungen mit dir erleben dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns die Worte der Schrift aufschließt, dass du sie uns verständlich machst, dass du sie uns ins Herz legst, dass du sie uns in den Kopf gibst, sodass wir immer mehr ein Stück erkennen, wer du bist, wo du mit uns hin willst, was dein Wille, deine Absicht. In Jesu Namen. Amen. So, ich steige gleich mal frisch ein. Lukas 18, die Verse 9 bis 14 und ich habe hier die Einheitsübersetzung. Genau, wir haben es auch hier. Vielen Dank an die Technik. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen Zöllner bin. Die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht wird. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Einige von uns kommen ja gerade von sogenannten Exerzitien zurück. Bisschen komisches Wort, denkt man vielleicht an Exerzierplatz oder sowas. Aber Exerzitia Spiritualia, also geistliche Übungen, sind einfach eine Zeit, wo man quasi mehrere geistliche Übungen zusammenpackt und sich auf Gott ausrichtet. Also die geistliche Übung, in die Stille zu gehen, die geistliche Übung, in die Einsamkeit zu gehen, die geistliche Übung, sich mit der Bibel zu beschäftigen, die geistliche Übung, zu beten, die geistliche Übung, sich mit einem anderen Menschen auszutauschen, geistliche Übung, Gottesdienst zu besuchen. Und das haben wir quasi so zusammengepackt, 8 Tage lang jetzt gemacht im schönen Nordschwarzwald. Nehmen wir mal 2 Menschen, die auf dieser Zeit waren. Die nennen sich dann Exerzitanten. Also klingt ja schon mal gewaltig. 2 Leute, die so Exerzitien gemacht haben. Und eine Übung in Exerzitien ist immer am Ende eines Tages, sogenannten Tagesarbeitslust, dass man nicht die Tagesschau schaut. Ach ja, man lässt übrigens auch Handy, Bücher, Arbeitsunterlagen für eine Woche komplett weg. Das ist wirklich eine besondere Zeit. Sondern dass man am Ende des Tages so eine Art Herzensschau macht. Also so in der Gegenwart Gottes halte ich mal inne und guck mal so ehrlich, wie ich kann, so auf den vergangenen Tag. Was waren denn da so für Höhen, was waren für Tiefen, die Ebenen dazwischen, was ist gelungen, was weniger, wofür bin ich dankbar, was ist unvollkommen geblieben und all das bringe ich eben zu Gott. Rede mit ihm so, wie Freunde miteinander reden. Da hätten wir Exerzitant A. Diesem Exerzitanten ist ganz viel gelungen. Er oder sie hat sich selbst zurückgenommen, hat regelmäßig gefastet, hat dadurch seine Solidarität mit Gott und den Armen dieser Welt anschaulich bekräftigt, war großzügig, hat 10% seines Bruttoeinkommens gegeben, also den vollen Zehnten gezahlt, hat ein regelmäßiges Glaubensleben, hat den Bibelleseplan ernst genommen, geht jeden Sonntag in den Gottesdienst und mittwochs natürlich in den Hauskreis. Er hat seinem Partner die Treue gehalten, war ehrlich und aufrichtig und verlässlich. Also ist ganz viel gelungen. Das Erstaunliche ist nur, dass diese Person eigentlich gar nicht ihr eigenes Gewissen erforscht, sondern das der anderen. Denn alles, was sie aussagt, sind eigentlich Abgrenzungsaussagen, Negativaussagen, Bewertungen. Danke Gott, dass ich nicht bin wie die anderen, nicht wie die Räuber, nicht wie die Ehebrecher, nicht wie der Zöllner. Okay, das alles bist du nicht. Aber wer bist du denn dann? Was macht dich denn aus? Was bewegt denn eigentlich dein Herz? Und dann haben wir hier Exerzitanten B. Der hatte offensichtlich keinen guten Tag gehabt. Wer weiß, vielleicht hat ja auch sein Begleiter ihm ständig Texte über Hölle, Tod und Sünde mitgegeben. Und also irgendwie Exerzitant B ist ganz zerknirscht. Und am Ende dieser Gebetszeit bringt er sein Ich gar nicht erst ins Gespräch, sondern sein Gebet gilt dem Du. Du Gott, sei mir gnädig. Du sei mir Sünder gnädig. Das ist der Ausruf eines Menschen, der sich im großen Vertrauen völlig Gott überlässt. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Ja, alle Gesetze gebrochen. Ja, das Urteil kommt zurecht. Keine mildernden Umstände zu erwarten. Und dennoch, Gott, du bist gnädig. Deine Gerechtigkeit steht mit der Gnade nicht im Widerspruch. Und daran hänge ich mich. Diese Geschichte, die Jesus damals erzählt hat und die ich jetzt so mal leicht nacherzählt habe, das war wirklich ein Angriff. Wie kann er hier diesen Zöllner freisprechen? Wie kann er diesen Zöllner für gut erklären, sagen, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht? Noch nicht einmal die vom Gesetz verlangte Wiedergutmachung, wie zum Beispiel beim Zachäus-Beispiel, hat ja dieser Zöllner versprochen. Er hat gar nichts versprochen. Wie kann also dieser Hinwendung zu Gott überhaupt ernst gemeint sein? Und umgekehrt bleibt es ja gut, dass dieser Pharisäer viel Gutes getan hat. Es bleibt ja gut, dass er großzügig gibt, Leben nach diesen Weisungen Gottes ausrichtet. Es bleibt ja gut, dass er großzügig gibt. Es bleibt ja gut, dass er versucht, sein Herz reinzuhalten. Der Pharisäer soll ja nicht aufhören, den Armen Gutes zu tun und Gott dankbar für sein Leben sein. Genauso wenig wie der Zöllner weiterhin die Leute auspressen soll. Worum geht es Jesus also? In einer anderen Textvariante heißt es, der Pharisäer geht in den Tempel und steht nur für sich. Er steht nur für sich. Der Zöllner gibt Gott Raum im eigenen Leben. Er stellt sich in dieses Licht, in diese Liebe Gottes und guckt sein eigenes Herz an. Das ist schmerzlich, aber auch heilsam. Und diese Haltung, die lobt Jesus. Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und erniedrigen ist vielleicht eins der meisten falsch verstandenen Worte, die wir so haben. Es hat nichts mit Abwerten oder sich selbst verurteilen zu tun. Denn auch das wäre ja eine Selbstgerechtigkeit. Ich spreche über mich selber zuzulassen. Erniedrigen heißt einfach, den Mut zur Demut zu haben. Zuzulassen, dass ich nicht größer als ich bin, aber auch, dass ich nicht kleiner als mich bin. Den Mut zu haben, sich dem Licht Gottes auszusetzen und mit seiner Analyse über mein Leben übereinzustimmen, mich zurechtbringen zu lassen. Berührbar zu sein für Gott und sein Handeln. Was heißt das jetzt, diese Geschichte, für unser Jahresthema? Vielleicht haben wir gerade noch mal das Foto irgendwie im Bild mit unseren vier Ebenen. Wir haben ja als Thema Beziehungen erleben, hinauf zu Gott, sich selber, zur Kirche und hinaus zur Gesellschaft. Genau. Ist es nicht schön? Der Frühling kommt, wir werden das bald wieder sehen. Es ist einfach herrlich. Johannes hat mal eine Definition gebracht, die ich hier einfach geklaut habe. Ich glaube, die habe ich auch drauf. Eine Definition von Beziehung aus einem Lexikon der Psychologie. Beziehung, auch soziale Beziehung, hat als Basis den Kontakt und die Kommunikation, die in Intensität sowie Art und Weise variieren können und dadurch die Beziehung prägen. Also, die Basis von Beziehung ist Kontakt und Kommunikation. Und beides kann mal intensiver und weniger intensiv gelebt werden, also auf verschiedene Art und Weise. Zum Chef hat man eine andere Beziehung als zum Ehepartner oder besten Freund, also hoffentlich. Grundlegend für jede Art von Beziehung ist, dass man überhaupt in Kontakt kommt, dass man berührbar ist. Für Gott, den anderen, sich selbst, diese Welt. Und dass diese Berührung etwas in einem auslöst, eine Reaktion hervorruft, eben Kommunikation. Ich hatte neulich eine im Endeffekt war sie lustig, am Anfang war sie entsetzlich. Das ist mein Handy, nichts Besonderes. Es ist kein Apple, sondern die andere Richtung. So. Ziemlich normales Handy. Ich hatte einen wunderschönen Abend. Ich war mit einem Freund was essen, was trinken, war super. Und am nächsten Tag wollte ich zu meiner Mutter ins Pflegeheim fahren mit meinen Geschwistern. Das heißt, es ging noch einiges abzusprechen. Ich musste noch gucken, wie waren die Regeln, brauche ich noch einen Test oder nicht oder wie auch immer. Es war irgendwie 11 Uhr nachts und ich schalte mein Handy ein, indem ich auf die Oberfläche drauf tippe, so. Und genau, was es jetzt macht, macht es nicht. Es reagiert überhaupt nicht. Gar nicht. Das Ding nennt man ja Touchscreen, weil man so drauf rumtatschen kann. Also, Und dann macht dieser Screen irgendwas. Sollte er. Nichts. Ich dachte, okay, ich drücke ein bisschen fester. Ist ja Panzerglas drauf. Nicht ganz so fest, wie sich der Herr Simon das gerade in seinen Gedanken vorstellt. Fester. Nichts. Dann, okay, was macht man? Hier gibt es ja Tasten. Ein Reset. Ich mache ein Reset. Nichts, gar nichts. Es rührt sie nicht. Und dann stelle ich aber voller Entsetzen fest. Nachrichten kommen rein. Messenger funktionieren. Ich kann angerufen werden. Das heißt, alle Programme laufen völlig in Ordnung. Aber ich habe überhaupt keinen Zugriff. Ich kann das Ding berühren, ich kann es anfassen, ich kann drauf rumtippen. Es bewegt sich einfach nichts. Also als ob mein Handy ein geheimes Leben unter dieser Oberfläche hat, aber ich habe keinen Kontakt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin eigentlich ein relativ ruhiger und gelassener Mensch, aber manchmal ist auch meine Ruhe und Gelassenheit ziemlich fertig. Da hatte ich den Kaffee auf, es war 11 Uhr nachts, ich musste morgens früh los. Ich brauchte dieses blöde Teil, oft rumgedrückt, wie man nur irgendwie, also man vielleicht nicht, aber ich habe natürlich auf alle Tasten, auf alles so oft rumgedrückt, wie man nur irgendwie rumdrücken kann, in der Hoffnung, es muss doch irgendwas passieren. So, was ich aber vergessen hatte, war, es gibt ja so eine Notfallnummer-Funktion, die für Frauen total sinnvoll ist. Wenn du 5-mal hintereinander auf dieselbe Taste drückst, wird automatisch der Notruf abgesetzt. Notruf 112. Ich sehe auf einmal, mein Handy wählt automatisch den Notruf 112. Ich so, nein, was mache ich? Drauf rum, natürlich konnte ich drauf rum, passierte ja nichts. Ich so, also ich habe diese Worte gesagt, die man normalerweise nicht sagt. Mist, jetzt habe ich den Notruf, was erzähle ich dem so? Ich so, okay, Jesus, hilf. Und dann kam tatsächlich die Stimme. Ja, guten Tag, hier ist Notruf, Feuerwehr irgendwie. Wer sind Sie? Was ist das Problem? Wo ist die Not? Ventiliert so, ich habe überhaupt keine Notlage, aber ich kann auch leider nicht auflegen, weil mein Gegenüber war total cool. Also, so nach Motto, atmen Sie mal tief durch. Was ist es? Tut mir sehr leid, ich kann noch nicht mal aus der Leitung gehen. Ich weiß, es ist strafbar und ich mache das auch nicht und ich wollte das nicht und das war die Notfall. Auf jeden Fall dem Menschen alles erzählt. Der war super entspannt und sagte dann als Antwort, was für ein Handy haben Sie denn? Da dachte ich, der Mann ist ja echt cool drauf. Da sage ich, Er sagt, das tut mir echt leid. Also wenn Sie jetzt ein Apple-Handy hätten, da könnte ich Ihnen helfen. Da könnte ich auf jeden Fall, dachte ich, das ist mal ein Notruf. Auf jeden Fall, er wünschte mir alles Gute und sagte, ist auch nicht schlimm, wenn Sie weiter drauf rumdrücken, dann kommen Sie halt wieder bei mir an. Dann, als er dann aus der Leitung war, es war natürlich nichts geregelt, aber ich musste erst mal lachen. Kennt ihr das, wenn in so eine Situation wieder Humor reinkommt und du einfach wieder ein bisschen Abstand kriegst? Es funktionierte immer noch nichts, aber erst mal dachte ich so, na gut, irgendwie wird es eine Lösung geben. Also ich musste lachen, dankte dem Herrn für Notfallnummern. Und am nächsten Morgen guckte ich mir dann, was man halt so macht, meinem Computer, YouTube, Touchscreen eingefroren, was kann man tun? Und dann habe ich eine wunderbare Anleitung gefunden von einem Amerikaner. Und was ich da echt cool fand, der hat 6 verschiedene Schritte erklärt, die man machen kann. Aber der hat sie nicht nur erklärt, der hat immer gesagt, mach das mit mir zusammen. Und das fand ich total cool. Also es fing an von leises Drauftippen, dachte ich, ja, habe ich schon probiert. Touchscreen massieren, leichtes Schlagen, in den Kühlschrank legen, all solche Sachen. Und ich dachte so, ein bisschen durchgedreht. Aber ich dachte, ist mir jetzt egal, es funktioniert ja eh nicht. Also irgendwas muss ich ja machen. Und tatsächlich eine Tastenkombination. Und da sagte er einfach, lange halten. Und dann sagte er die ganze Zeit, stay with me, also auf Englisch, bleib dabei, bleib dran. Und er die ganze Zeit dran. Ich dachte, so lange, wahrscheinlich explodiert irgendwann mein Handy. Und er die ganze Zeit, 1 Minute lang, 2 Minuten lang, 3 Minuten lang, dachte ich, ja, das ist wie so eine stille Zeit, eine kontemplative Übung. Stay with me, bleib dran, das dauert sehr lange. Und ich so, okay, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und auf einmal, nach etlichen Minuten, ta-da-da-ta, mein Handy ging wieder. Ich war diesem Mann so dankbar. Und dann habe ich mal, bei YouTube gibt es ja so Antworten, wo man reinschreiben kann. Dann habe ich mal geguckt, tausende von Menschen, die sich irgendwie bedankt haben. Okay, wenn du einmal alle 6 Varianten durchprobiert hast und es klappt immer noch nicht, dann mach das 7-mal alles hintereinander. Und es waren echt Leute, die gesagt haben, ja, als ich alles irgendwie zum 3. Mal hintereinander gemacht habe, da ging mein Handy wieder so, wow, was eine Gnade, bei mir ging schon beim 1. Mal wieder. Berührbar bleiben. In diesem Bild gesprochen, hatte der Pharisäer, so wie mein Handy da, alle richtigen Programme. Die liefen auch im Untergrund, aber er war nicht mehr berührbar für Gott und Menschen. Und es trat nicht mehr auf, dass er sich gerade über seinen Mitbruder erhoben hat. Und er wusste ja sicherlich um das Gebot der Nächsten und der Feindesliebe. Nach außen war alles gut, die richtigen Programme, die richtigen Handlungen, aber Panzerglas auf seinem Herz oder eben ein eingefrorener Touchscreen, nicht mehr berührbar. Der Zöllner hatte definitiv die falschen Programme und die falschen Apps auf seinem Handy. Also, da gab es wahrscheinlich sowas wie die Römer-Kooperations-App oder wie haue ich den anderen übers Ohr-App oder vielleicht eine Gladiator-App. Aber er Kampf-App oder ein Kontakt mit seinem Herz, er war ein Kontakt mit Gott. Und das berührte sein ganzes Sein, also sein Körper. Er schlug die Augen zu Boden, schlug sich an die Brust, stand in der letzten Reihe. Seine Gedanken, ja, ich bin ein Sünder. Sein Herz, die Scham, er wusste um seinen Zustand. Da gab es kein Vergleichen nach oben oder unten. Er blieb ganz bei sich. Und ihr kennt vielleicht, also das war jetzt bei meinem Handy nicht das Problem, aber ihr kennt vielleicht so dieses Panzerglas, was man so drauf machen kann, was ja einfach nur so eine, ich habe es mal mitgebracht, einfach nur so eine dünne Plastikschicht ist, die aber sehr, sehr hilfreich ist. Gibt es auch bei Juwelieren, die man so an das Fenster dran macht. Eine ganz sinnvolle Einrichtung, weil Kostbares ja geschützt werden muss. Und unser Herz, unser Inneres ist ja kostbar und es ist sehr, sehr schützenswert. Und wir leben nicht mehr im Paradies, wie die meisten von uns irgendwie auch schon rausgefunden haben. Und ja, wir müssen weise damit umgehen, wem öffne ich mich und wann öffne ich mich und in welcher Tiefe öffne ich mich. Und gerade je intimer eine Beziehung wird, desto weiser sollten wir hier entscheiden, wem wir uns zu welchem Maß öffnen. Problematisch wird es erst, wenn quasi dieses Panzerglas so dick wird oder eben wenn der Touchscreen beschließt, dicht zu machen, wenn nichts mehr unser Herz berührt. wenn Erfahrungen in Beziehungen, die wir gemacht haben, einfach so schmerzlich sind oder so unverständlich, wenn wir Enttäuschung, Kränkung, Ablehnung, Mobbing, einfach tiefe Verletzungen erlebt haben, dass wir schlussendlich dicht gemacht haben. Und das gilt tatsächlich immer in alle Beziehungsrichtungen. Gott gegenüber, mir selbst gegenüber, den Geschwistern gegenüber, lebt so wie auf Autopilot über. Und oft gibt es noch das richtige Verhalten. Also man lebt so wie auf Autopilot, die Programme laufen alle noch richtig. Aber eigentlich ist man nicht mehr berührbar. Da gibt es Anklage, Bitterkeit, einen geheimen Groll, vielleicht auch Gott gegenüber. Wie konntest du dieses und jenes in meinem Leben zulassen? Und ja, da, wo wir nicht mehr Gott als Schutz für unser Leben erleben oder wo wir ihm das nicht mehr zutrauen, da beginnen wir eben selber, uns zu schützen. Und vielleicht nicht absolut gegenüber allen Menschen. Vielleicht sind wir in der Familie noch zugänglich und berührbar unserem Partner, Kindern oder Freunden gegenüber. Aber ansonsten haben wir einfach dicht gemacht. Den Nachbarn, der Welt, der Kirche, die da draußen. Und ja, auch die Welt, die Gesellschaft flüstert uns das auch ständig zu, dass wir doch besser über den Dingen stehen. Dass wir uns möglichst nicht verwundbar und nicht verletzlich machen sollen. Und ich zitiere mal aus einem Interview, das war in Brigitte Woman, also einer Frauenzeitschrift, mit einer Ordensfrau. Und ich zitiere mal, was diese Ordensfrau zu diesem Thema sagt. Über den Dingen. Und bis, sagt sie, wertgeschätzt wird, also in der Gesellschaft, du stehst über den Dingen und bist nicht verwundbar. Und wenn du verletzt bist, dann lass es dir wenigstens nicht anmerken. Dafür zahlen wir doch einen hohen Preis. Denn wenn alles an einem abprallt, dann kann man auch nicht mehr zärtlich gestreichelt werden. Wer in einer Rüstung lebt, ist nicht mehr berührbar, kann kein Mitgefühl mehr empfinden. Er oder sie kann nicht mehr erfahren, geliebt zu sein oder andere zu lieben. Wer sich unverwundbar gibt, riskiert eine brutale Einsamkeit. Für eine Ellenbogengesellschaft ist Verletzbarkeit kein Wert. Aber nur wenn ich auch um meine Verletzlichkeit weiß und verwundbar bleibe, bin ich überhaupt erst beziehungsfähig. Wenn jemand immer nur cool ist, dann brennt er für nichts und niemand. Ein armes Leben. Berührbar zu sein bedeutet nicht, sentimental zu sein. Berührbar zu sein bedeutet auch nicht, immer im höchsten Maß nur emotional fühlend zu sein. Berührbar zu sein kann auch so eine, also die Menge Emotionalität sein. Jesus war ganz oft berührbar, als er die Menge sah, die ihm zuhörte und die einfach nichts zu essen hatte und die schon 3 Tage da war. Da heißt es übersetzt, es fuhr ihm richtig in die Eingeweiden. Aber er löste sich nicht auf in Sentimentalität. Er löste sich auch nicht auf in nur Mitgefühl. Das ist eine schöne Gabe, wenn man weinen kann, wenn einem Dinge zu Herzen geht. Aber es geht um Handeln kommt. Sentimentalität, sondern es geht um ein Betroffensein, was ins Handeln kommt. Jesus kam immer wieder ins Handeln. Er war getroffen von Dingen, aber er war nicht sentimental. Wer sentimentale Emotionen hat, handelt in der Regel nicht mehr, sondern er bleibt verwickelt in seine eigenen Emotionen, in seine eigene Gefühlswelt und ist dann wieder letztlich gefangen in sich. Wenn Jesus als Jesus die Aussätzigen sah, kam er ins Handeln. Als Jesus voller Wut mit den Pharisäern redete, kam er ins Handeln und da gab es eine Tempelreinigung. Das heißt, berührbar zu sein, da geht es nicht um, lasst uns alle emotionaler werden oder lasst uns alle verletzlicher zu werden, nur um der Verletzung willen, sondern nur wer berührbar ist, wird in dieser Welt einen Einfluss haben. Nur wer berührbar ist, wird in dieser Welt dieses Reich Gottes auch sichtbar machen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, was das für dich heißen könnte, ins Handeln zu kommen. Wir haben vor, ich glaube, 2 Tagen war es der 1. Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine. Und wie das halt so ist, 1 Jahr später, man gewöhnt sich ja auch an die furchtbarsten Dinge. Und das ist auch gut, weil wir ja sonst nicht leben können. Berührbar zu bleiben bedeutet aber, ich guck mal, wie trifft mich das? Gibt es da einen Puls? Soll ich da ans Handeln kommen? Vielleicht ist es für dich was anderes. Das muss nicht das sein, aber berührbar heißt nicht, ich gucke mir alle Nachrichtensendungen an, ich habe 5 Apps über Nachrichten, ich finde die Welt ganz schlimm und es ist ganz furchtbar und wir leben ja in der Endzeit und ich bin zu Tode betrübt und mache dann einfach meinen Stiefel weiter. Vielleicht hast du nur eine App und guckst dir nur einmal am Tag für 10 Minuten Nachrichten an, aber es berührt dich. Und das, was man immer machen kann, ist beten. Ich kann nicht auf die Not dieser Welt eine Lösung finden. Ich bin kein Retter, ich bin kein Jesus, Gott sei Dank gibt es Jesus. Aber ich kann merken, ob mich etwas berührt. Ich kann merken, ob es mich so weit berührt, dass ich es ins Gebet nehme, dass ich auch ins Handeln komme. Und das Handeln kann unterschiedlich sein. Vielleicht ist es eine Spende, die du einfach nochmal verdoppelst. Vielleicht ist es ein Gespräch, was du suchst. Vielleicht ist es eine Aktion, die du machst. Vielleicht ist es ein bestimmter Widerstand, in den du gehst. Völlig unterschiedlich. Aber das meint, berührbar zu sein, Kontakt zu kommen, in Kommunikation zu kommen und aber auch ins Handeln zu kommen. Es geht nicht um Sentimentalität. Wir haben vorher, und das fand ich schön, wir haben das eine Lied gesungen, Gott der Erweckung, wo beide Seiten drin sind. Ich kann es nicht auswendig, aber ein Teil war, er kann die erneuern. Aber der andere Teil war auch, er kann auch diese Stadt erneuern. Er kann die Mauern niederreißen. Er kann auch hier in unserer Stadt etwas Neues tun. Und das andere war der Eindruck von Corinna mit dieser Sanduhr. Und auch da war ja nochmal die Einladung, wenn du denkst, deine Zeit, deine Chance war da und du denkst, oh, nicht reagiert, vorbei. Es stimmt nicht. Du kannst jederzeit neu anfangen. Gott dreht die Sanduhr um. Du kannst jederzeit auf das Angebot Gottes eingehen. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs und merkst trotzdem, boah, im Handeln bin ich eigentlich nicht mehr. Oder ich bin einfach nur in so einer komischen Sentimentalitätsfalle gefangen. Oder ich bin einfach auch nicht mehr hier im Gottesdienst, ist alle. Die Programme laufen auf meinem Handy noch ganz okay. Ich bin auch sonntags hier im Gottesdienst, ist alles okay. Aber eigentlich so richtig berührbar, das ist so Christsein 0815. Das ist so Christsein wie Dienst nach Vorschrift. Das ist halt Christsein, weil ich habe es halt so gelernt. Ich bin da reingewachsen, ich verhalte mich anständig. Aber eigentlich bin ich nicht im Kontakt mit Gott und dem, was er mir persönlich sagen will. Was kann ich machen? 2 Ideen. Es gibt eine Notfallnummer. Bitte ruft nicht die faktische 112 an und sagt schon gar nicht, dass ihr eine Sonja Hannemann kennt. Das war echt peinlich. Ich bin so froh um diesen gnädigen Menschen. Das war super. Also wer immer weiß, wer da arbeitet, sagt mir mal Bescheid. Bei dem würde ich mich wirklich gern bedanken. Wir haben immer eine Notfallnummer. Das ist das, was der Zöllner im Tempel gemacht hat. Das war seine Notfallnummer. Gott sei mir Sünder gnädig. Gott, hilf mir. Gott, da ist zu viel Gewöhnung, da ist zu viel, ich bin nicht mehr im Kontakt, da ist zu viel Unberührbarkeit reingekommen. Ich wünsche mir mehr Kontakt, das reicht schon. Lass mich wieder lebendig werden. Oder eben, deswegen habe ich noch so voller Groll und Anklage, ich bin noch so voller Wut, ich bin noch so verletzt, deswegen habe ich mich so dicht gemacht. Sprich das aus. Auch das, was erstmal nicht verständlich ist. Hilf Gott, dass du nicht im Herzen verarmst, dass du nicht ein armes Herz bekommst. Und dann die richrichtige Anleitung, wie gesagt, 6 Schritte 7-mal hintereinander tun. Ja, manchmal braucht es einen längeren Weg. Man kann nicht immer so vergeben. Je nachdem, was man erlebt hat, wie traumatisch Erlebnisse waren, braucht man ein Gegenüber, man braucht Zeit. Die Zeit allein heilt keine Wunden, nimm diesen Weg. Aber Gott kann Wunden heilen. Und da braucht man oft einen Menschen, der mit einem diesen Weg geht. Und manchmal muss man halt auch 7-mal dieselben Schritte nochmal durchgehen. Also es braucht einen heilenden Raum, einen heilenden Ort. Aber es fängt damit an, dass man den ersten Schritt geht, dass man auf Gott zugeht und vielleicht auch einen Mitbruder, eine Mitschwester und sagt, ich möchte wieder ins Leben kommen. Das sind Sachen, da bin ich einfach nicht mehr berührbar. Ich komme ja gerade von diesen Exerzitien zurück und das war eine intensive Zeit, klar, wenn man sich 8 Tage Zeit nimmt, völlig raus aus allem, Gott sucht und da ist so manches Panzerglas zerbrochen. Wir hatten so ein Kreuz, da haben Menschen Briefe geschrieben, hingebracht, Manches ist wieder berührbar geworden. Damit ist noch nicht alles fertig. Damit sind Prozesse angegangen. Aber es ist ganz, ganz kostbar, sich diese Zeiten zu nehmen. Und dazu muss man jetzt nicht erst auf die nächsten Exerzitien warten, weil das natürlich gut ist. Man kann das jederzeit in dieser Minute, in diesem Moment Gott einfach bitten, dass das Herz wieder ins Leben kommt. Ich möchte gern dafür beten, und wenn dich das in irgendeiner Art betrifft, wir haben auch das Gebetsteam hier auch noch in der Ecke, wenn du sagst, ja, das sind einfach echte dramatische Sachen passiert, das sind Verletzungen, ich habe echt dicht gemacht oder sehr mehr dicht gemacht, als es angemessen wäre, oder auch einfach, da ist Gewöhnung reingekommen, die Programme laufen automatisch, aber eigentlich fühle ich nichts mehr, dann würde ich einfach gern beten, mit dir beten. Und gehe auch gerne nochmal zum Gebetsteam, dass es da einen ersten Schritt geht, dass die Notfallnummer auch für dich funktioniert. Vater, ich danke dir, dass du so viel mehr bist als eine Notfallnummer. Und dennoch ist es so gut, dass es diese 112 gibt, genauso wie im praktischen Sinn, wenn das Haus brennt oder wir in Not sind, dass wir dann jemanden brauchen, zu dem wir rufen können, den wir anrufen können, wo Hilfe da ist. Und genauso wie dieser Zöllner können wir einfach sagen, Herr, erbarm dich, ich brauche dich. Das sind Dinge in mein Leben gekommen, die habe ich nicht gesucht, die habe ich nicht gewollt, die sind mir zugestoßen, die haben mich verletzt. Vielleicht ist auch manche schon angeguckt, aber vielleicht merke ich da auch, boah, ich habe da mehr dicht gemacht, als mir lieb ist. Ich habe mein Herz ärmer werden lassen, härter werden lassen, als mir lieb ist. Ich habe nicht angemessen Schutz gesucht, sondern ich habe einfach komplett zugemacht. Vater, dann bitte ich dich, dass du uns gnädig bist, dass du uns zurückrufst, ins Leben rufst. Leben ist das, was du für uns vorhast. Und auch da, wo unser Christsein vielleicht einfach so nach den richtigen Programmen läuft, aber wir merken, wir sind eigentlich nicht mehr so berührbar für dich. Diese erste Liebe ist uns flöten gegangen. Dieses, vielleicht auch die Leidenschaft, dass wir nicht mehr ins Handeln kommen, dass wir nur noch im Handeln sind, aber einfach das irgendwie nur noch aus Routine tun. Auch da, lass uns lebendig werden, hier stören, berührbar werden. Gucken, welche Apps brauchen wir, welche nicht, welche stören. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jeden anrührst mit Leben. Und ich spreche einfach dein Leben aus, dass wir Leben empfangen und dass wir Leben geben können, dass du unsere Herzen zum Leben bringst und dass wir Menschen werden, die wirklich lebendig werden, nicht sentimental, aber lebendig und die hinausgehen in diese Welt und die leben, in diese Welt hineinbringen, in diese Welt, die so verzweifelt ist, dass wir Leben geben können, nicht unser Leben, sondern Leben, das du uns schenkst, was du durch uns durchfließen sollst, Ströme lebendigen Wassers. Vater, das ist eine Gnade. Ich bitte dich darum und ich danke dir, dass du Gebet erhörst. Amen.